NDR 2 Spezial.
USA unter Schock. Der Tag nach dem Massaker von Orlando.
Wir werden nicht der Angst nachgeben, sondern als Amerikaner vereint zusammenstehen, um unsere Bürger zu beschützen, unsere Nation zu verteidigen und gegen jene vorzugehen, die uns bedrohen.
US-Präsident Obama nach dem Angriff auf den Nachtclub Pulse. 50 Menschen sind tot. Auch der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei erschossen. So viel ist klar. Aber was für eine Bedrohung ist es, mit der die USA da konfrontiert sind? War es die Tat eines einzelnen schwulen Hassers oder doch ein Anschlag, hinter dem die Terrorgruppe Islamischer Staat steckt? Wie die Menschen in den USA auf den Schock reagieren und ob die Tat von Orlando Scharfmachern wie Donald Trump Aufwind gibt, das und mehr jetzt im NDR 2 Spezial. Ich bin Ole Wackermann. Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, auch mehr als einen Tag nach dem Anschlag haben noch nicht alle Familien, die jemanden vermissen, Gewissheit. Sind ihre Angehörigen unter den 49 Menschen, die von dem Täter in dem Nachtclub erschossen wurden? Als die Einsatzkräfte damit begonnen haben, die Leichen zu bergen, da haben sie zunächst noch in vielen Jacken und Taschen Handys klingeln gehört, weil Verwandte und Freunde verzweifelt versuchten, die Menschen zu erreichen, die einfach nur tanzen gehen wollten, als Oma M. in den Nachtclub eindrang und begann, um sich zu schießen. Mittlerweile sind alle Todesopfer geborgen, aber sie sind noch nicht alle identifiziert. Und der Schock nach dem schlimmsten Angriff eines Einzeltäters in der US-Geschichte ist noch lange nicht verdaut. Martin Ganzelmeier, NDR 2 Washington. Die Amerikaner sind eigentlich bekannt dafür, dass sie nach einem solchen Anschlag zusammenstehen. Ist das auch dieses Mal so?
Ja, im Entsetzen und im Schock ist die Bevölkerung vereint, auch in der Hilfsbereitschaft, die ja immer wieder spontan deutlich wird. Lange Schlangen vor Organisationen, die zu Blutspenden aufrufen beispielsweise. Und natürlich ist es Gesprächsthema Nummer eins. Auch in den Medien wird rauf und runter natürlich darüber berichtet. Allerdings bei der Frage, was muss man jetzt tun, da gibt es durchaus unterschiedliche Richtungen. Da ist Amerika gespalten. Da sagen die einen, die eher den Demokraten nahestehen, schärfere Waffengesetze müssen endlich her. Es darf einfach nicht sein, dass jemand so leicht an schwere Waffen kommt. Und bei den Republikanern überwiegt natürlich der Hinweis, wieder mal ein Problem mit radikalem Islamismus.
Sie haben die Republikaner schon angesprochen. Donald Trump, der ja für die Republikaner ins Weiße Haus einziehen will, der fühlt sich bestätigt. Der hat ja ein Einreiseverbot für Muslime gefordert. Sprechen die Menschen auf der Straße da eben über solche Dinge und geben ihm auch Recht?
Ich weiß nicht, ob die Menschen auf der Straße da wirklich direkt drüber sprechen. Es ist auf jeden Fall nicht ungefährlich, was Donald Trump dort macht. Er setzt jetzt voll auf eine Karte. Er hat dies jetzt als Wahlkampfthema platziert. Er sagt, ich habe es immer schon gesagt, meine schlimmsten Befürchtungen haben sich damit bestätigt. Wir müssen noch viel drastischere Maßnahmen treffen. Er hat nicht nur das Einreiseverbot nochmal wiederholt als Forderung. Er hat auch gesagt, wir müssen Moscheen überwachen. Wir müssen die islamischen Gemeinden in den USA stärker überwachen. All dies geht sehr, sehr weit. Und natürlich bekommt er von seinen Anhängern Zustimmung. Die, die ohnehin für ihn sind, die werden sagen, ja, recht hat der Mann. Aber ich könnte mir denken, viele in der Mitte der Gesellschaft, und da werden nun mal Wahlen in den USA gewonnen, die sind dadurch eher abgestoßen. Zumal Donald Trump noch nicht mal in seinen ersten Reaktionen den Opfern und ihren Angehörigen Beileid gewünscht hat.
Es scheint ja relativ klar zu sein, dass der Täter zumindest auch aus Hass auf Homosexuelle den Nachtclub angegriffen hat. Wie reagiert die schwul-lesbische Community in den USA darauf?
Sehr betroffen. Und das hat US-Präsident Obama ja auch gestern schon deutlich gemacht. Sie sind diejenigen, für die dieser Anschlag besonders herzzerreißend ist. So hat er sich ausgedrückt. Es ist in diesem Monat der sogenannte Gay Pride Month, also ein Monat, wo Homosexuelle stolz sein sollen auf ihre Lebensweise. Und es gibt viele Schwulenparaden überall in den Städten in den USA. Und die sind natürlich jetzt besonders gefährdet. In allen Städten, wo diese Paraden stattfinden, sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Aber es gibt auch eine Menge Solidarität. Sie kommen zusammen, sie finden auch Unterstützer. Es gibt viele Menschen, die sagen, wir stehen zu euch. Und US-Präsident Obama an erster Stelle hat gesagt, ein Angriff auf die Homosexuellen und Transgender-Gemeinschaft, das ist auch ein Angriff auf alle Amerikaner.
Die meisten US-Amerikaner setzen nach dem Angriff in Orlando auf Zusammenhalt. Die Einschätzung von Martin Ganzelmeier, NDR 2 Washington. Und um die Reaktionen weltweit auf das Massaker in Orlando geht es gleich hier im NDR 2 Spezial. NDR 2 Spezial am Montagabend, am Tag nach dem Anschlag in einem Nachtclub in den USA. Deutliche Worte kommen heute auch von Muslimen. Der Rektor der großen Moschee von Paris zum Beispiel hat alle Muslime aufgefordert, den unerträglichen Angriff auf das menschliche Leben zu verdammen. Und in Deutschland hat sich der Liberal-Islamische Bund entsetzt und schockiert geäußert und klargemacht, dass er nicht nur die Tat verurteilt, sondern auch den Hass, der dahinter steht. Den Hass auf Homosexuelle, verbunden wohl auch mit Hass auf den Westen und Menschen anderen Glaubens. Und es gibt wohl kaum einen führenden Politiker weltweit, der nicht auf den Angriff in Orlando mit 50 Toten reagiert hat. Verena Nenser, NDR 2 aktuell. Wie sind die Reaktionen außerhalb der USA?
Da ist viel Anteilnahme. Viele Staats- und Regierungschefs haben Präsident Obama schon ihr Beileid ausgesprochen, darunter auch Kanzlerin Merkel.
Wir sind fest entschlossen, auch wenn solche mörderischen Anschläge uns in tiefe Trauer versetzen, doch unser offenes, tolerantes Leben fortzusetzen. Und wir denken an die Angehörigen, an die vielen Verwundeten.
François Hollande hat ebenfalls sein Mitgefühl ausgedrückt und den USA zudem seine volle Unterstützung zugesichert. Und auch Russlands Präsident Putin sprach von einem barbarischen Verbrechen und erklärte in einem Telegramm an Obama, dass er auf eine schnelle Genesung der Verwundeten hoffe. Reaktionen kamen auch aus dem Vatikan von Papst Franziskus. Er äußert so wörtlich Entsetzen und Schmerz über diese Manifestation sinnlosen Hasses. Und auch die Queen twitterte, sie sei schockiert und ihre Gebete und Gedanken sein bei den Opfern.
In Amerika gab es ja eine Welle der Solidarität, nicht nur die Gay-Community, auch viele andere Menschen haben sich dort getroffen und gemeinsam der Opfer gedacht. Geht diese Anteilnahme über die USA hinaus?
Auf jeden Fall. In Berlin hat es heute Mittag eine Mahnwache gegeben, organisiert vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg. Heute Nachmittag hat der Verein Hamburg Pride dazu aufgerufen, mit Regenbogenfahnen am US-Generalkonsulat an der Alster zusammenzukommen. Und im Zentrum Londons wollen heute Abend die Schwulenbars zum Gedenken eine Mahnwache abhalten. Zusätzlich machen viele Metropolen das Mitgefühl der Menschen in bunten Farben sichtbar. So ist zum Beispiel der Eiffelturm in Paris, das One World Trade Center in New York und die Stadtverwaltung in Tel Aviv in Regenbogenfarben erleuchtet.
Verena Nenser, NDR 2 aktuell zur weltweiten Solidarität nach dem Massaker in Orlando. Hat der Täter nun alleine und aus eigenem Antrieb gehandelt oder wurde die Tat doch von der Terrorgruppe IS gesteuert? Darüber sprechen wir gleich im NDR 2 Spezial mit dem Terrorismusexperten Georg Maskolo. Bevor Omar M. in dem Nachtclub 49 Menschen erschossen hat und dann von der Polizei getötet wurde, hat er die Nummer des Notrufs gewählt und sich zur Terrororganisation Islamischer Staat bekannt. Das hat die Polizei in den USA heute bestätigt. Und in einer Erklärung des IS, die über einen Radiosender verbreitet wurde, heißt es wörtlich, einer der Soldaten des Kalifats habe einen Angriff gegen Kreuzfahrer ausgeführt. Und damit ist Omar M. gemeint, der in den USA geboren wurde und dessen Familie aus Afghanistan stammt. Auf der anderen Seite hat US-Präsident Obama heute gesagt, dass es keine Hinweise geben soll, dass der Angriff in Orlando gezielt aus dem Ausland gesteuert wurde. Georg Maskolo, Terrorismusexperte. Nun gibt es Obamas vorsichtige Worte und dieses Bekenntnis des IS. Steckt doch die Terrororganisation hinter diesem Angriff?
Nein, da muss man vorsichtig sein. Der IS setzt insgesamt mindestens auf zwei unterschiedliche Muster der Tatbegehung. Einmal das, was wir zuletzt in Paris und in Brüssel erlebt haben, also sogenannte Rückkehrer, Leute, die tatsächlich beim sogenannten Islamischen Staat waren, dort trainiert, ausgebildet worden sind, mit Aufträgen versehen worden sind zu Anschlägen. Aber dann gibt es eine zweite Variante, auf die der IS setzt. Menschen, mit denen er nie zu tun hatte, Menschen, die er nie kennengelernt hat, Menschen, die er allein über seine Propaganda durch das Internet dazu ermutigt, dazu aufruft, Taten zu begehen. Er sagt ganz ausdrücklich, kontaktiert uns nicht, fragt uns nicht, sucht euch selber ein Ziel, greift, wie er es nennt, die Ungläubigen überall da an, wo ihr es könnt. Und wir werden hinterher uns zu dieser Tat bekennen. Stand im Moment, würde ich sagen, dass mehr dafür spricht, dass es sich um einen solchen Fall in Orlando handelt. Jemand, der sich selbst radikalisiert hat und der IS applaudiert ihm dann.
Nun war es in diesem Fall wohl ein Einzeltäter. Vor 6 Monaten hat in San Bernardino ein Paar um sich geschossen, das sich auch auf den IS berufen hat. Müssen wir damit rechnen, dass es gerade zu solchen Anschlägen in den USA öfter kommt in Zukunft?
Ja, diese Radikalisierungsform sogenannter einsamer Wölfe, Menschen, die für sich selbst entscheiden, dass sie sich dem IS anschließen wollen und solche schrecklichen Taten begehen, das ist insgesamt eine Begehungsform, die wir in vielen Ländern und immer häufiger sehen. Und Amerika, das lange darauf gesetzt hat, dass sie von dieser Gefahr vielleicht ein Stück verschont bleiben würden, weil insgesamt die Amerikaner sagen, bei uns sind die Muslime ein Stück besser integriert als in Europa. Deswegen befürchten wir eigentlich nicht solche Formen der Radikalisierung. Es kann sein, dass das eine trügerische Hoffnung in den USA gewesen ist.
Das FBI kannte auch den Namen des Täters, der jetzt in Orlando zugeschlagen hat. Er war schon zweimal ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten. Wie kann so jemand noch bei einer Sicherheitsfirma arbeiten und gefährliche Waffen besitzen?
Gefährliche Waffen kann man in Amerika leider häufig und sehr einfach besitzen, wie wir auch aus anderen Fällen kennen. Warum hat er noch bei der Sicherheitsfirma gearbeitet? Nach allem, was bisher bekannt ist, hat es diese zwei Überprüfungen gegeben durch das FBI. Man muss sagen, dass in den vergangenen Monaten und Jahren hunderte solcher Verfahren eingeleitet worden sind. Ganz offensichtlich haben diese Überprüfungen keinen hinreichenden Verdacht ergeben, dass man keine Anklage erheben konnte. Aber ob im Umgang mit diesem Menschen Fehler gemacht worden sind, kann man zur Stunde noch nicht beurteilen. Ich bin aber sicher, dass da die nächsten Tage und Wochen weitere Aufklärung liefern werden.
Die Tat von Orlando geht möglicherweise auf das Konto eines Einzeltäters, der sich selbst radikalisiert hat, sagt der Terrorismusexperte Georg Maskolo. Die USA brauchen endlich schärfere Waffengesetze. Das hat US-Präsident Obama nach dem Angriff in Orlando gefordert. Und es war nicht das erste, sondern das 20. Mal.
Wir haben eine Liste von Leuten, denen wir nicht erlauben, in ein Flugzeug zu steigen. Aber dieselben Leute können in den USA in einen Laden gehen und eine Waffe kaufen. Und wir können sie nicht davon abhalten. Dieses Gesetz muss geändert werden.
Auch der Mann, der in Orlando 49 Menschen erschossen hat, durfte ganz legal Waffen besitzen. Wie oft Menschen in den Vereinigten Staaten Opfer von tödlicher Waffengewalt werden und warum die US-Amerikaner trotzdem immer am Recht Waffen zu tragen festgehalten haben. Darum geht es in der kommenden halben Stunde hier im NDR 2 Spezial. Ich bin Ole Wackermann. Schönen guten Abend. Rein statistisch gesehen besitzt fast jeder US-Amerikaner eine Schusswaffe. Denn auf 319 Millionen Einwohner kommen etwa 310 Millionen scharfe Waffen in Privatbesitz. Das ist allerdings eine Schätzung. So richtig den Überblick zu haben, scheint da niemand. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Und das, obwohl jedes Jahr Zehntausende Menschen durch Schusswaffen sterben. Die 50 Toten in der Disco in Orlando waren beileibe nicht die ersten in diesem Jahr. Mehr als 200 sind 2016 schon bei Schießereien mit mehreren Toten ums Leben gekommen. In den USA nennt man sie Mass-Shootings. Für die meisten Europäer ist das alles schwer zu begreifen. Aber Manfred Berg, Historiker und USA-Experte von der Uni Heidelberg, kann uns erklären, wie die US-Amerikaner da ticken. Herr Berg, die Zeiten des Wilden Westens sind ja lange vorbei. Warum ist das Bedürfnis, sich selbst notfalls mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, offenbar so groß?
Amerikaner sind weitaus skeptischer gegenüber der Regierung. Sie sehen immer, oder jedenfalls ein großer Teil der Amerikaner, gewisse Tendenzen hin zu einer tyrannischen Bundesregierung. Und demgegenüber muss der amerikanische Bürger in der Lage sein, sich gegebenenfalls auch selbst zu verteidigen. Also das hat sowohl damit zu tun, dass man sagt, als Bürger habe ich das Recht, mich selbst zu verteidigen, dafür brauche ich den Staat nicht und ich habe zugleich das Recht, mich gegebenenfalls sogar gegen eine tyrannische Regierung zu verteidigen.
Ist das nicht ziemlich schizophren? Auf der einen Seite fordern die US-Amerikaner ja auch immer stärkere Sicherheitsbehörden, mehr Polizei, die ist auch schon ziemlich hochgerüstet. Warum traut man der dann nicht?
Das ist in der Tat eine große Paradoxie, die auch nicht wirklich logisch aufgelöst werden kann. Es ist und bleibt ein Widerspruch in der amerikanischen Kultur, dass teilweise paranoide Misstrauen gegenüber dem Staat und andererseits die Vorstellung, dass der Staat, wenn es um die innere und äußere Sicherheit gehen kann, gar nicht stark genug sein kann.
Es gibt ja auf der anderen Seite durchaus auch viele in den USA, die fordern, das Waffenrecht endlich zu verschärfen. Zum Beispiel auch US-Präsident Obama verlangt das immer wieder. Kommt nicht irgendwann der Punkt, an dem sich die Vernunft doch durchsetzt?
Da bin ich leider sehr skeptisch. Wir haben im Gegenteil in den vergangenen Jahrzehnten eher die umgekehrte Entwicklung gegeben. Es hat Ende der 60er Jahre, als eine Kriminalitätswelle die USA erschütterte, sogar Versuche gegeben, auch erfolgreiche Versuche, neue Gun-Control-Gesetze zu verabschieden. Die haben aber nicht wirklich gegriffen. Es hat in den 90er Jahren die sogenannte Brady Bill gegeben, also ein Gesetz, das zumindest eine gewisse Wartezeit vorsah. Alle diese Gesetzesvorschläge sind im Gesetzgebungsprozess immer so weit verwässert worden, dass sie gar nicht durchführbar sind. Und man muss auch einfach sagen, es gibt ja immer wieder auch zahlreiche Berichte darüber, dass die vor Ort einfach nicht durchgesetzt werden. Es kommt hinzu, die Waffenlobby und die National Rifle Association sind so stark, dass sie Politiker, die gegen oder die sich für eine verstärkte Waffenkontrolle einsetzen, sofort mit in Wahlkämpfen aufs im wahrsten Sinne des Wortes aufs Korn nehmen. Und dass Politiker, die sich dafür im Kongress stark machen, sehr oft mit ihrer Abwahl rechnen müssen.
Trotz des Massakers in Orlando wird sich wohl wenig am Waffenrecht in den USA ändern, sagt Manfred Berg, Historiker und USA-Experte von der Uni Heidelberg. Wie das Thema den Wahlkampf in den USA beeinflussen könnte, dazu mehr gleich hier im NDR 2 Spezial. Jetzt ist es erst einmal Zeit, der Opfer zu gedenken und die Fakten zu klären. Nach dem Anschlag in Orlando mit 50 Toten. So denken viele US-Amerikaner. Aber es gibt auch viele, die sehen das anders und rufen schon lautstark nach Konsequenzen, bevor die Fakten alle geklärt sind. Sicher ist, das Thema wird den Präsidentschaftswahlkampf noch gewaltig beeinflussen.
Am späten Nachmittag Ortszeit will Donald Trump eine große Rede halten über den Anschlag von Orlando, über Einwanderung und über nationale Sicherheit in den USA. Doch schon jetzt greift er Präsident Obama an und insinuiert, dieser sei nicht aufrichtig beim Kampf gegen den Terrorismus. Obama sei entweder nicht klug oder führe etwas anderes im Schilde. Irgendetwas geschehe da jedenfalls, sagt Trump. Er versteht es einfach nicht oder er versteht mehr als alle anderen wissen, eines von beiden. Und zweitens, strengere Waffengesetze fordern. Dieser Mann hat einfach keine Ahnung. Damit bestätigt sich, was sich schon kurz nach dem Anschlag in Orlando abgezeichnet hatte. Donald Trump wird mit diesem Thema Wahlkampf machen, so schnell wie möglich und so hart wie möglich. So greift er Obama und Hillary Clinton immer wieder an, weil diese nicht von radikal-islamischem Terrorismus sprechen wollen.
Ob man es radikalen Dschihadismus nennt oder radikalen Islamismus, mit beiden meint man dasselbe und ich kann gern beides sagen. Aber ich werde nicht eine ganze Religion verteufeln und dir den Krieg erklären,
sagt Clinton dazu. Trump dagegen beschuldigte die muslimische Gemeinschaft, Täter wie Omar Martin zu schützen. Sie wissen, wer diese Leute sind, aber sie melden sie einfach nicht. Das passiere andauernd, so Trump im Sender Fox. Eine offizielle Bestätigung für diesen Vorwurf gibt es nicht. Die Behörden in Orlando stecken noch mitten in ihren Ermittlungen. FBI-Agent Danny Banks erklärte bei einer Pressekonferenz dort, jetzt gehe es vor allem darum, den Familien und Freunden der Opfer Klarheit zu verschaffen. Lassen Sie mich kurz über unsere Hauptaufgabe heute reden. Die Identifizierung der Opfer und die Benachrichtigung der Hinterbliebenen. Das ist zu 100% unsere wichtigste Aufgabe heute.
Das Massaker in Orlando und der Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Rolf Büllmann, NDR 2 Washington. Trauer und Wut überwiegen nach dem Angriff in Orlando. 50 Tote in einem Nachtclub dort, der wohl schlimmste Angriff eines Einzelnen in der US-Geschichte. Zu Trauer und Wut kommt aber noch mindestens ein Gefühl dazu, besonders bei denen, denen dieser Angriff auch galt. Homosexuellen in den USA. Dort ist viel von Trotz zu spüren. Jetzt erst recht, sagen sie zum Beispiel in der Gay-Community in New York.
This is a Stonewall moment. We're gonna rise up.
Dies ist ein historischer Moment. Wir werden uns als Homosexuelle erheben.
Of course I'm scared, but hate's never gonna stop me. I'll be at Pride, I'll be there.
Natürlich habe ich Angst, aber der Hass wird mich nicht stoppen. Ich bleibe stolz, sagt diese Frau. Das war das NDR 2 Spezial USA unter Schock, der Tag nach dem Massaker von Orlando. Ich bin Ole Wackermann, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR 2 Spezial.